Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alev Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen Sternstunde Anatolien und Vermächtnis der türkischen Völker sowie türkische Musik.
Nachrichten.
Präsident Recep Tayyip Erdogan hat sein Bedauern über den Tod von Ali Khamenei nach den Anschlägen vom Samstag ausgedrückt. Er sprach dem iranischen Volk sein Beileid aus. Am Sonntagabend schrieb Erdogan auf X, dass er im Namen von Türkei und des türkischen Volkes sein Mitgefühl bekunde. Er betonte, Türkei werde weiterhin gemeinsam mit anderen regionalen Partnern und Verbündeten entschlossen daran arbeiten, dem iranischen Volk zu helfen, Frieden und Stabilität wieder zu erlangen.
Die im Nahen Osten eskalierenden militärischen Spannungen haben die globale Energieversorgung und die Finanzmärkte unmittelbar getroffen. Nach den am Wochenende durchgeführten Luftoperationen führte die faktische Schließung der Straße von Hormus, einer der weltweit wichtigsten Wasserstraßen, zu einem 14-Monats-Hoch bei den Ölpreisen. Brent-Öl startete mit starken Gewinnen in den Tag und stieg im frühen Handel um 13% bis auf 82 US-Dollar pro Barrel. Die Unsicherheit an den Märkten lenkte Investoren in sogenannte sichere Häfen, während auch der Goldpreis um 2,8% zulegte und mit 5.397 US-Dollar je Unze ein neues Rekordniveau erreichte. Die asiatischen Märkte begannen die Woche mit deutlichen Verlusten. Der japanische Nikkei-Index fiel um 2,4%, der chinesische CSI 300 verlor 0,6%. Auch für die Wall Street wird ein negativer Wochenauftakt erwartet. Durch die Straße von Hormus werden etwa ein Fünftel der weltweiten Ölversorgung transportiert. Nach Warnungen aus Teheran, wonach Durchfahrten nicht gestattet würden, sowie nach Angriffen auf Schiffe in der Region, kam der Verkehr dort faktisch zum Stillstand. Webseiten zur Überwachung des Seeverkehrs berichten, dass Dutzende Tanker aus Angst vor Angriffen und wegen Versicherungsproblemen auf beiden Seiten der Meerengen festliegen. Das weltweit größte Containertransportunternehmen Maersk teilte mit, aus Sicherheitsgründen sowohl die Durchfahrten durch die Straße von Hormus als auch durch den Suezkanal auszusetzen. Die internationale Seeschifffahrtsorganisation rief alle Unternehmen dazu auf, die Region zu meiden. Experten von Rystad Energy weisen darauf hin, dass täglich 15 Millionen Barrel Rohöl daran gehindert würden, den Markt zu erreichen. Sollte die Spannung nicht rasch nachlassen, seien deutlich stärkere Preissteigerungen beim Öl unvermeidlich. Erklärungen aus den USA deuten zudem darauf hin, dass die Operationen über Wochen andauern könnten, bis die gesetzten Ziele erreicht sind, was die Sorgen vor einer langfristigen Krise an den Märkten weiter schürt.
Nach den Angriffen der USA und Israels setzt Iran seine Vergeltung fort und greift neben Israel auch festgelegte Ziele in einigen Ländern der Region an, insbesondere in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain, wo sich US-Stützpunkte befinden. Das Innenministerium Bahrains teilte über seinen Account auf der Social-Media-Plattform X mit, dass in einer Werft nahe dem Salman-Hafen in der Hauptstadt Manama auf einem dort zur Wartung liegenden ausländischen Schiff ein Brand ausgebrochen sei. Ursache seien Splitter einer abgefangenen Rakete gewesen. In der Erklärung hieß es, ein asiatischer Arbeiter sei ums Leben gekommen, zwei weitere Personen seien schwer verletzt worden. Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle gebracht worden. Lokalen Quellen zufolge soll zudem ein Punkt in der Nähe des US-Stützpunktes in Manama ins Visier genommen worden sein. Auch soll Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Abendstunden Ziel iranischer Angriffe gewesen sein. Augenzeugen berichteten, dass Luftabwehrsysteme abgefeuert worden seien und Explosionen am Himmel zu hören gewesen seien. Offizielle Angaben zu möglichen Opfern liegen zunächst nicht vor. Die kuwaitische Armee erklärte, in den frühen Morgenstunden seien in den zentralen Landesteilen feindliche Luftziele identifiziert und durch Luftabwehrsysteme abgefangen worden. Es habe keine Opfer gegeben. Unterdessen berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Kuwaits, Handels- und Innenminister Usam Budi habe angesichts der militärischen Eskalation in der Region beschlossen, den Export sämtlicher Lebensmittel zu untersagen, um die Stabilität des Binnenmarktes zu sichern. Im Irak soll ein Drohnenangriff auf einen US-Logistikstützpunkt nahe dem internationalen Flughafen von Bagdad durch Luftabwehrsysteme vereitelt worden sein. Irakische Medien zufolge hätten zwei Drohnen das US-Victory-Logistikbasis angegriffen. Eine Drohne sei von den Luftabwehrsystemen des Stützpunktes abgefangen worden, während die andere Schäden am Hauptquartier des irakischen Spezialkräftekommandos verursacht habe. Opfer habe es nicht gegeben.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Im Libanon sind angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe der Unterricht aus Sicherheitsgründen an allen privaten und staatlichen Schulen sowie an berufs- und technischen Bildungseinrichtungen ausgesetzt worden. Das libanesische Ministerium für Bildung und Hochschulwesen gab hierzu eine Erklärung ab. Die Entscheidung sei angesichts von Sorgen um die Sicherheit der Bevölkerung und aufgrund der außergewöhnlichen Sicherheitslage getroffen worden. Das Ministerium hob hervor, dass es die Entwicklungen in Abstimmung mit den zuständigen Behörden täglich weiter bewerten und Entscheidungen im Einklang mit den Erfordernissen der öffentlichen Sicherheit treffen werde. Die Angriffe auf den Libanon und seine Bevölkerung wurden verurteilt. Zudem wurde Solidarität mit denjenigen bekundet, die aufgrund der Sicherheitsprobleme ihre Häuser verlassen mussten und darauf hingewiesen, dass das libanesische Bildungsministerium diese Menschen unterstützen werde. Weiter hieß es, dass zahlreiche Binnenvertriebene in verschiedenen Regionen des Libanon derzeit in Schulen untergebracht seien. Aus einer Mitteilung des israelischen Armeesprechers ging hervor, dass nach der Feststellung eines Raketenbeschusses aus dem Libanon im Norden des Landes die Sirenen aktiviert worden seien. Die israelische Armee hatte erklärt, sie habe unter dem Vorwand, die Hisbollah ins Visier zu nehmen, Luftangriffe im gesamten Libanon eingeleitet. Anschließend seien in der Hauptstadt Beirut Explosionen zu hören gewesen. Zudem hatte die israelische Armee mehr als 50 Dörfern und Ortschaften im Süden des Libanons sowie im Bekaa-Tal mit Angriffen gedroht und die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.
Nach den gemeinsamen US-israelischen Angriffen, bei denen der oberste Führer Ali Khamenei getötet wurde, hat der Iran seine Vergeltungsangriffe mit ballistischen Raketen gegen Israel verstärkt. Laut israelischen Quellen belaufen sich die Opferzahlen der iranischen Raketenangriffe in Israel auf mindestens 12 Tote und über 150 Verletzte. Israels moderne, mehrschichtige Luftverteidigungssysteme, darunter Iron Dome, David Sling und Arrow, fingen die meisten anfliegenden Geschosse ab, doch einige direkte Treffer verursachten erhebliche Schäden.
Die israelische Armee hat eine Reihe von Luftangriffen im Libanon gestartet. Laut israelischen Medien berichteten, handelte es sich dabei um eine Reaktion auf Raketenbeschuss auf Nordisrael. Zuvor hatte die Armee mitgeteilt, eine aus dem Libanon abgefeuerte Rakete abgefangen zu haben. Weitere Raketen seien in unbewohntem Gebiet eingeschlagen, ohne Schaden oder Verletzungen zu verursachen.
Mindestens 21 Menschen sind in Pakistan bei anti-amerikanischen Protesten gegen die Tötung von Irans obersten Führer Ali Khamenei durch US-israelische Angriffe ums Leben gekommen. Am Sonntag kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und aufgebrachten Demonstranten, denen es gelang, in das US-Konsulat in Pakistans Wirtschaftszentrum Karachi einzudringen, um gegen die Tötung Khameneis zu protestieren. Die Polizei setzte Tränengas ein und gab Warnschüsse in die Luft ab. als Hunderte von Demonstranten in Richtung der US-Vertretung im südlichen Stadtteil marschierten.
Nach den gemeinsamen US-amerikanischen und israelischen Angriffen auf den Iran, bei denen der oberste Führer Ali Khamenei und andere hochrangige Sicherheitsbeamte getötet wurden, fanden in ganz Europa und den Vereinigten Staaten massive Antikriegsproteste statt.
Meine Damen und Herren, von der Stimme von Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Güvenemem servetime, malıma. Ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak varına. Adaletin bunu dünya. Ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Gelip geçti kapından. Memnun gelip giden var mı yolundan? Kimi fakir, kimi ayrılmış yarından. Adaletin bu dünya. Ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Gibi dalga dolaşır. Kimisi de ölüm yok gibi çalışır. Kimi meteliksiz, kimi milyona karışır. Adaletin bu dünya. Ne yer verdin ne mal dünya. Kötülerinsin sen dünya. İyileri öldüren dünya. Adaletin bu dünya, ne yer verdin ne mal dünya, kötülerinsin sen dünya, iyileri öldüren dünya.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Sternstunde Anatolien.
Im Herzen Anatoliens erstreckt sich eine Landschaft, in der vor Millionen von Jahren vulkanische Asche und Lava vom Wind geformt wurden. Damit meißelte die Natur gleichsam ihre eigene Skulptur. Die Rede ist von Kappadokien. In Zentralanatolien brachen vor etwa 60 Millionen Jahren die Berge Erciyes, Hasandar und Melendis aus. Vulkanische Lavaströme, Asche und Tuff überdeckten die Region. Über Millionen Jahren formten Wind und Wasser dieses weiche Gestein und schliffen es zurecht. Die entstandene Landschaft ist ein Beispiel vollendeter Bildhauerkunst der Natur.
Dieser Ort ist nicht nur wegen seiner in Tuffstein gehauenen Kirchen und riesigen unterirdischen Städten ein Welterbe, sondern auch wegen der einzigartigen visuellen Verbindung, die er mit dem Himmel eingeht. Wenn nachts die Dunkelheit auf die stillen Silhouetten der Feenkamine hinabsinkt und sich mit den vom Himmel fallenden Lichtspuren, den Meteorströmen, verbindet, entsteht eine der faszinierendsten astronomischen Spektakel der Welt. Vor etwa 2000 Jahren fuhren christliche Gemeinschaften vor dem Römischen Reich hierher. Sie hüllten das weiche Gestein aus und errichteten Häuser, Kirchen und ganze Städte. Die unterirdischen Städte von Delincuyo und Caimacle reichen 8 bis 10 Stockwerke in die Tiefe und boten bis zu 20.000 Menschen Schutz. Die Menschen, die in diesen unterirdischen Städten lebten, konnten das Tageslicht beraubt sein. Doch wenn sie nachts an die Oberfläche kamen, empfing sie der Himmel. Vielleicht war der Himmel für die ersten Bewohner Kappadokiens nicht nur eine Landschaft, sondern ein Symbol für Freiheit und Hoffnung. Der bekannteste und prächtigste unter den Meteorströmen, die Perseiden, erreichen jedes Jahr Mitte August ihren Höhepunkt. Dieses kosmische Ereignis entsteht, wenn die Erde die Staub- und Eispartikel durchquert, die der Komet Swift-Tuttle auf seiner Umlaufbahn hinterlassen hat. Swift-Tuttle umkreist die Sonne in einer Periode von 133 Jahren. Zuletzt näherte er sich der Erde 1992. Sein nächster Besuch wird im Jahr 2126 stattfinden. Doch die von ihm hinterlassenen Trümmerwolken beschert uns jedes Jahr einen Meteorstrom. Diese kleinen Partikel treten mit einer Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde, also etwa 216.000 km pro Stunde, in unsere Atmosphäre ein, verglühen durch Reibung und hinterlassen kurzlebige, helle Spuren. Jedes Jahr zwischen dem 14. Juli und dem 1. September durchquert die Erde diese Trümmerwolke. Heute ist Kappadokien ein Paradies für Himmelsbeobachter. Die offenen Täler der Region und die minimale städtische Beleuchtung bieten einen weiten Blick auf den Nachthimmel. Besonders das Rote Tal, das Güllüdere-Tal, das Kızılçukur-Tal, das Liebestal, das Semital und das İhlara-Tal sind ideale Orte für die Beobachtung von Himmelsströmen. In diesen Tälern verwandeln sich die Silhouetten der Feenkamine vor dem Himmel in eine Theaterkulisse. Obwohl die Geographie Kappadokiens geologisch weich ist, bietet sie für astronomische Beobachtungen ein außergewöhnlich klares und stabiles Sichtfeld. Die durchschnittliche Höhe von über 1000 Metern und die geringe Luftfeuchtigkeit reduzieren atmosphärische Turbulenzen, so dass die Sterne schärfer erscheinen. Dadurch lassen sich selbst die nur Sekunden andauernden Meteordurchgänge in feinsten Details wahrnehmen. Unter idealen Bedingungen können bis zu 60 bis 100 Meteore pro Sekunde beobachtet werden. In einer Perseidennacht in den Himmel zu blicken bedeutet, auf die staubigen Überreste der Vergangenheit zu schauen. Die in der Atmosphäre verglühenden Staubteilchen sind Eisfragmente, die über Tausende durch die Tiefe des Alls getrieben sind. Zwischen diesem Ereignis und der Textur Kappadokiens besteht nicht nur eine poetische, sondern eine physikalische Ähnlichkeit. Beide sind Produkte von Erosion und Transformation. Während die Feenkamine durch Wind und Wasser geformt wurden, verwandeln sich Meteore durch ihre Wechselwirkung mit der Atmosphäre in Licht. Dass sich diese beiden Geschichten der Erosion in selben Bilder vereinen, lässt den Beobachter die dynamische Natur des Universums in ihrer reinsten Form spüren. Mit fortschreitender Nacht beginnt das Sternenbild Perseus am nordöstlichen Horizont aufzusteigen. Gegen 23 Uhr erscheinen die ersten Meteore am Himmel. Kleine, schnelle Lichter, als würde jemand Streichhölzer entzünden. Manchmal ist ein Meteor so hell, dass er Schatten wirft. Manchmal schimmert er in Farben grün, blau und orange. Nach Mitternacht nimmt die Aktivität zu.
In den frühen Morgenstunden zwischen 3 Uhr und 4 Uhr erreicht sie ihren Höhepunkt. Das ist der Gipfel der Nacht. Die Menschen, die in die Täler kommen, bringen Decken, Stühle und heißen Tee mit. Es bilden sich Gruppen, man lernt sich kennen. Wenn ein Meteor aufleuchtet, ruft jeder: Hast du das gesehen? Da war er! Wie hell er war! Die Nacht ist erfüllt von gemeinsamen Momenten der Begeisterung und des Staunens. In der türkischen Kultur gibt es die Tradition, sich etwas zu wünschen, wenn man eine Sternschnuppe sieht. In jener Nacht steigen tausende Wünsche zum Himmel auf. Ein Blick in historische Aufzeichnungen zeigt, dass Himmelsereignisse in dieser Region Anatoliens stets aufmerksam verfolgt wurden. Für die Gemeinschaften, die in den unterirdischen Städten und Felsenkirchen Kappadokiens lebten, war der Himmel nicht nur eine Lichtquelle, sondern auch ein Bestimmer von Jahreszeiten und heiligen Tagen. In römischen Aufzeichnungen ist von einem brennenden Feuerregen am Himmel im August die Rede. Im Mittelalter nannten Christen diesen Meteorstrom die Tränen des heiligen Laurentius. Der heilige Laurentius starb am 10. August 258 und dass die Perseiden um den 10. August den Höhepunkt erreichen, verstärkte diese Verbindung. Wissenschaftlich wurde der Zusammenhang zwischen dem Perseiden und dem Kometen Swift-Tuttle 1866 vom italienischen Astronom Giovanni Schiaparelli entdeckt. Die Wissenschaft verwandelte Angst und mystische Deutung in Verständnis. Dieses natürliche und himmlische Erbe zu bewahren, bedeutet nicht nur, die vielen Kamine der Region zu restaurieren. Den dunklen Himmel über Kappadokien in seiner von Lichtverschmutzung freien Reinheit zu erhalten, ist ein untrennbarer Bestandteil der kulturellen Identität der Region. Die zunehmende Lichtverschmutzung löscht nicht nur die Meteore aus, sondern auch die Himmelsgeschichten, die die Menschen seit Tausenden auf diesen Böden erzählen. Wenn Sie planen, Kappadokien zu besuchen, ist der Zeitraum zwischen April und Oktober ideal. Insbesondere der August ist sowohl wegen der milden Wetterbedingungen als auch wegen des Höhepunkts der Perseiden perfekt. Während ihres Aufenthalts in Hotels, Pensionen oder auf Campingplätzen in Göreme, Ürgüp, Uçhisar und Avanos können Sie die Täler bequem erreichen und Ihre nächtlichen Beobachtungen planen. Und wenn Sie früh am Morgen aufwachen, können Sie eines der faszinierendsten Schauspiele der Welt erleben. Hunderte von Heißluftballons, die lautlos über den vielen Kaminen aufsteigen. Unter einem Meteorstrom in den Tälern Kappadokien zu sitzen, ist wie eine Reise durch die Zeit. Um sie herum befinden sich Felskirchen, die vor 2000 Jahren ausgehöhlt wurden. Über ihrem Kopf verglühen Millionen Jahre alte Gesteinsfragmente und erhellen der Himmel. Und sie sitzen zwischen diesen beiden Zeitebenen im gegenwärtigen Moment und spüren die Unendlichkeit des Universums.
Sternstunde Anatolien.
Sen hayal etmem desem yakın. derdin kimseye söylemezdi. Sen beni seviyordun, bir de beni severdin.
Türkiye's.
Vermächtnis der türkischen Völker.
Es gibt Stimmen, die mit dem Wind kommen und mit dem Wind gehen. Es gibt Stimmen, die aus dem Mund treten und im Ohr bleiben. Und es gibt Stimmen, die in Stein gemeißelt sind. Die Orchon-Inschriften gehören zu dieser letzten Art von Stimmen. Sie sind weder nur ein Text, noch nur ein Denkmal, noch lediglich ein historisches Dokument. Die Orchon-Inschriften sind der längste Satz, den sich die türkische Welt selbst gesagt hat. Die Orchon-Inschriften sind Denkmäler, die im 8. Jahrhundert von den Göktürken im Orchon-Tal im heutigen Mongolei errichtet wurden. Jahrhundertelang standen diese Inschriften allein im Wind. Sie wurden vergessen. Sie vermischten sich nicht mit der Erde, aber sie versanken im Schweigen. Erst im 19. Jahrhundert wurden sie durch russische Expeditionen, die die Region erforschten, der wissenschaftlichen Welt bekannt gemacht. 1889 entdeckte der russische Forscher Nikolai Jadrintsev die Inschriften am Ufer des Orchon-Flusses. Danach führten finnische und russische Wissenschaftler Untersuchungen durch und fertigten Abschriften der Texte an. Lange Zeit blieb unklar, zu welcher Sprache die Schrift gehörte. Schließlich gelang es 1893 dem dänischen Sprachwissenschaftler Wilhelm Thomsen, die Schrift als türkisch zu identifizieren und das Orchon-Alphabet als erste wissenschaftlich zu entziffern. Diese Steine wurden nicht zufällig am Wegesrand errichtet. Das Orchon-Tal ist das Herz der alten türkischen Welt. Die Inschriften stehen unter freiem Himmel, dem Horizont zugewandt, im Wind. Die Sonne scheint auf sie, der Schnee bedeckt sie, der Wind schleift sie ab, doch das Wort bleibt. Diese Steine erzählen nicht nur vom Aufstieg eines Staates, sie berichten auch davon, wie ein Volk sich selbst verlor, sich wiederfand und erneut aufrichtete. Deshalb hören wir beim Lesen der Orchon-Inschriften kein Siegesepos, sondern einen Text der Selbstprüfung. Die Inschriften wurden im Namen von Bilge Kagan, Kül Tigin und Tonjukuk errichtet.
Doch diese Namen sind nur die sichtbare Oberfläche der Stimme im Stein. Die eigentliche Stimme gehört nicht den Herrschern, sie gehört dem Gedächtnis des türkischen Volkes. Der Stein spricht nicht im Namen eines Einzelnen, sondern im Namen einer Gemeinschaft. Diese Inschriften, errichtet in der zweiten Periode des Göktürk-Kaganats, erzählen die Geschichte einer Wiedergeburt eines Volkes, das einst stark war, dann zerfiel, unter chinesische Herrschaft geriet und beinahe seine Sprache, seine Ordnung und seinen Namen verlor und schließlich wieder aufstand. Der Text lobt das türkische Volk, kritisiert es aber auch zugleich. Du hast geirrt, heißt es. Du hast dich täuschen lassen. Du bist süßen Worten und weichen Seilen erlegen. Diese Sätze sind nicht bloß die Mahnungen eines Herrschers an sein Volk, sondern die schonungslose Wahrheit eines Volkes an sich selbst. Die Sprache der Orhon-Inschriften ist hart, aber ehrlich. Der Orhon-Text ist die früheste Selbstkritik der türkischen Geschichte. Der Mensch darf, wie mächtig er auch sein mag, nicht vergessen, dass er zwischen Himmel und Erde steht. Die Orhon-Inschriften erinnern an dieses Gleichgewicht. Die Inschriften wurden im Göktürk-Alphabet verfasst. Dieses Alphabet wurde lange Zeit als Hunisch bezeichnet, als fremd angesehen und anderen zugeschrieben. Doch diese Zeichen tragen den eigenen Klang der türkischen Sprache. Die Buchstaben sind scharf, kantig, hart, wie die Sprache der Steppe selbst. Diese Schrift wurde nicht mit einem Schilfrohr geschrieben, sondern mit einem Meißel. Jeder Buchstabe erforderte Mühe. Deshalb ist der Text nicht kurz, aber auch nicht leer. Jeder Satz ist abgewogen, jedes Wort kennt seinen Platz. In den Orhon-Inschriften erscheint der Name Türk zum ersten Mal so deutlich und kraftvoll. Dieser Name ist mehr als eine ethnische Bezeichnung, er ist ein Aufruf zur Verantwortung. Türkisches Volk, ruft der Stein. Dieser Ruf ist kein bloßes Ansprechen, sondern eine Erinnerung. Wer bist du? Fragt er. Woher kommst du? Fragt er. Was hast du vergessen? In den Texten, die im Namen von Bilgekagan verfasst wurden, wird erzählt, wie der Staat gegründet wurde, wuchs, zerfiel und wieder entstand. Doch diese Erzählung ist nicht nur eine Geschichte der Herrschaft, sie ist ein Text darüber, dass ein Staat verschwindet, wenn Ordnung, Sprache und Gerechtigkeit verloren gehen. Wenn es keine Ordnung mehr gibt, die den Staat trägt, sagt der Stein, gibt es auch keinen Staat mehr. Die Tolnyukuk-Inschrift ist die Stimme eines Geistes. Sie ist die Stimme eines Weisen, der selbst kein Herrscher war, aber Herrscher lenkte. Die Tolnyukuk-Inschrift gehört zu den ältesten türkischen Denkmälern in Göktürk-Schrift und wurde im Namen des Staatsmannes und Großwesirs Bilge Tolnyukuk errichtet. Tolnyukuk berichtet von Kriegen, doch eigentlich erzählt er von Strategie. Diese Inschrift richtet sich nicht nur an die Vergangenheit, sondern auch an die Zukunft. Ein weiteres auffälliges Merkmal der Orhon-Inschriften ist die direkte Beziehung zum Volk. Der Text spricht nicht von oben herab, er befiehlt nicht, er erzählt. Hört, sagt er, wisst, sagt er und richtet sich unmittelbar an das Volk. Das ist ein frühes politisches Bewusstsein. Es geht nicht nur darum, dass das Volk hört, sondern dass es versteht. Die Orhon-Inschriften sind nicht nur Texte für Wissenschaftler, sie sind ein Ruf, der in der gesamten türkischen Welt widerhallt. In den kasachischen Steppen, in den kirgisischen Bergen, in Anatolien, in Aserbaidschan, in den turkmenischen Wüsten ist diese Stimme vertraut. Denn das, was erzählt wird, ist ein gemeinsames Gedächtnis. Die Orhon-Inschriften sagen uns, der Staat ist vergänglich, der Weg der Ahnen bleibt. Macht ist trügerisch, Verstand ist beständig. Der Sieg berauscht, doch das Erinnern macht nüchtern. Deshalb schreiben sie nicht den Sieg, sondern seine Lehre.
Vermächtnis der türkischen Völker. Thank you.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Thank you. bana uzaktan bakıyor artık gözlerim. Gönlüm senden geçmez, bana döndü hep sözlerim. Unutma bu kadar kolay mı sandın? Ayrılık bana aşktır artık. Unutma o kadar kolay mı sandın? Ayrılık bana aşktır artık. Dağılmış saçlarım gönlünün yatağına, uyandırma sabah olsun ben giderim, sen kal rüyamda. Aramak o kadar kolay mı sandın? Yolların bana aşktır artık. Ah gitmek o kadar kolay mı sandın? Yolların bana aşktır artık.
Thank you. Die Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Portakal çiçeği siniyor içime. Kalleş bir orman gölgesinde. Damlalar sorgular tüm bedenimi. Güneş şimdi tepemizde. Yetişmiyor sana sesim. Gel bitmeden nefesim. Duvarlar suskun sesine muhtaç. Kısıldı kısılacak sesim. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Beyaz bir pencere karartır gözlerimi ve dik başlı şairin dizelerini. Padişah ferman verse kar etmez. Hayalim ayakta tutar beni. Yetişmiyor sana sesim. Gel bitmeden nefesim. Duvarlar suskun sesine muhtaç. Kısıldı kısılacak sesim. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Gel bana, gel bana, gel bana, gel. Gel bana, gel bana, gel bana, gel.
Kapı kapı yol gözlerim. yarim kaçır yarim. Nere neredesin? Bugün ayım kaçır yarim. Nere neredesin? Canım hangi yerdesin? Serseri gönlüm figan. Nerelerdesin? Buluttan yağmur oldum. Yunus'tan Nazım oldum. Nerelerdesin? Oh, nerelerdesin? Leylim leylim yar beklerim. Kapı kapı yol gösterim. Bugün ayın kaçır yarim. Nerelerdesin? Leylim leylim yar beklerim. Kapı kapı yol gösterim. Bugün ayım kaçır yârim. Nerelerdesin? Bugün ayım kaçır yârim. Nerelerdesin? Leylim leylim yar beklerim. Kapı kapı yol gösterim. Bugün ayın kaçır yârim. Nerelerdesin? Leylim leylim yar beklerim. Kapı kapı yol gösterim. Bugün ayın kaçır.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Blas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voce de Turchia.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет зъри и Турция.
这里是 Турчи чешен бонго дентай.
Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
Да, да Турция гаг радио да.
Хосуме Турчии зайна радио гаяна.
Петерчия радио Садгури Туркия Скма.
Овода Туркия Уни радиоса.
Аич радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Оваза.
Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
Е Садай Туркия.
Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
Эдо Ифонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gidere Diyamuriye Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio des.
Zboru wa glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
It Türkiye Hangya Radyo'ya.
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Somit geht die deutschsprachige Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.